Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Marc Semper. Marc Semper, ein Körper aus Stahl, ein Herz aus Gold.
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo Dienstagsgucker, hallo Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Hallo, liebe Hörenden und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Liebe Podcaster, Hörerinnen und Podcast-Hörer, wir begrüßen euch ganz herzlich in flimmender Sommerhitze aus unserem Berliner Hauptstadtstudio.
Das fängt schon gut an. Ja, es ist gar nicht mehr so heiß. Ein Glück. Hast du die Hitze einigermaßen gut überstanden? Man soll ja mit Smalltalk beginnen, habe ich mir sagen lassen.
Ach ja. Das war ja auch so der, soll ja jetzt der heißeste Sommer seit Beginn der Messungen gewesen sein, angeblich.
Seit Beginn der Menschheit.
Ich fand ihn einfach nur schön eigentlich, den Sommer. Also ich habe ihn sehr genossen. Ich fand auch jetzt die heißen Tage, das ist halt Sommer mal, ne?
Ja.
So richtig Sommer wie früher einmal war.
Ich kann mich daran erinnern, als ich geboren wurde.
Ja?
Nee, warte, da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber meine Eltern haben gesagt, als ich geboren wurde, da war es richtig, richtig heiß im September.
Das haben meine Eltern auch gesagt, aber das war auch derselbe Sommer.
Das kann daran liegen.
Aber damals in Düsseldorf, wo bist du geboren?
In Aachen.
In Aachen. Das ist ja nicht so ewig weit auseinander.
Nee, das stimmt, aber du hast den kühlenden Rhein vielleicht.
Knapp 100 Kilometer.
Wobei man ja sagt, die Köln-Bonner Bucht hat immer noch ein bisschen mehr als die kalte Eifel.
Aber ist so, merkst du schon in Aachen.
Aber hört die Köln-Bonner Bucht, es gibt eine gewisse Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln. Aber also,
sagt man so, ja.
Sagt man so. Du hast ja auch nicht so lange in Düsseldorf gewohnt. Aber
nicht genug, um mich groß mit den Kölnern anzulegen.
Hört dann quasi die Köln-Bonner Bucht schlagartig hinter Köln auf? Also gehört Düsseldorf noch zur Köln-Bonner Bucht? Dann wär's ja die Köln-Düsseldorf.
Nee, das ist, glaube ich, mindestens, es geht so mitten durch den Acker die Grenze und die eine Seite ist dann so grün und saftig und ja. Die andere Seite ist so Steppe mehr, so verbrannter Boden und verseucht mit Altöl und so.
Und du warst auf der verdorrten Seite?
Das überlasse ich jetzt den Hörern, das rauszufinden.
Ja, was gibt's Neues im Institut?
Ja, ich habe da jetzt mir so einen Teilchenbeschleuniger hinstalliert, ne, und so ein paar Massespektrographen und 20, was ist noch teurer, Netzwerkanalysatoren vielleicht? Keine Ahnung. Und bei dir, Sascha, was macht die Doktorarbeit?
Ach ja, mein Tutor ist krank, deswegen konnte ich nicht so viel dran schreiben.
Ist gut, das heißt, es verzögert sich noch mindestens ein Jahr, richtig?
Mindestens ein Jahr?
Ja, das hört man doch gerne.
Also insofern, wir haben alle Zeit der Welt noch zu podcasten.
Ah.
Hast du es mitgekriegt, dass unser lieber Falk unterwegs war an den nördlichsten Festlandpunkt Europas?
Oh, ich hörte von den Vorbereitungen davon, aber später noch nicht. Wollte er nicht auch irgendwie was aufnehmen oder so?
Er hat was aufgenommen. Dieses Aufnahmegerät, was hier zu unseren Füßen liegt oder besser auf dem Tisch zwischen uns, das hat diese Reise mitgemacht. Nach Schweden, Dänemark, Norwegen und glaube ich sogar ein Stück Finnland.
Oh, ich sehe, es ist übersät mit Visa-Aufklebern.
Ja, genau. Und Falk wollte da irgendwie noch was draus schneiden. Wann es passiert, das weiß ich nicht, aber ein Video hat er schon geschnitten.
Oh.
Wir können das mal verlinken. Er hat quasi dort am nördlichsten Punkt der Welt sozusagen einen Geocache gefunden.
Er war auch so in Sachen Cache unterwegs quasi.
Ja, genau. Wir haben dann natürlich doch die ein oder andere Dose am Wegesrand mit eingesammelt. Und dieser Nothing But Stones heißt dieser Cache, der da am nördlichsten Festlandspunkt ist, ist wohl mit einer zweitägigen Wanderung verbunden sozusagen. Ja, über Steine, deswegen der Name.
Das finde ich total super. Da hat man noch so ein Ziel quasi, wo man hinlaufen kann.
Ja.
Nicht einfach nur so, sondern...
Und danach ist ja eh das Ende der Welt quasi. Dann kommt Wasser.
Und dann irgendwann das Eis, das Ewige.
Das Ewige.
Oder nicht mehr so ewig.
Wohnt.
Hat er was gesagt, irgendwie wie viele Caches er abgefischt hat?
Eine Menge, würde ich sagen.
Eine Menge.
Wie ich ihn kenne, war es eine Menge.
Ein ganzer Arsch voll.
Ein ganzer Arsch voll Caches. Kann man auch nachvollziehen und nachlesen unter, ich glaube, geocaching-cottbus.de. Wir verlinken es auch nochmal im Beitrag. Da ist, glaube ich, auch das Video zu finden von Falks Cacher-Tour.
Genau. Und wir haben Post gekriegt, gleich mehrfach.
Ja, übrigens noch ganz kurz, wenn wir Geocacher unter den Hörern haben, auf unserer Seite, wir sind trackbar. Sucht den Trackable, den Geocoin.
Ja. Ja, und schreibt was ins Logbuch mit eurem Garmin.
Mit eurem alten Garmin E-Trax. Ja, wir haben Post bekommen. Wir haben ja heute eigentlich unsere Geburtstagssendung, obwohl ich, glaube ich, recherchiert habe, Sebastian, dass wir ursprünglich gar nicht im August Geburtstag haben. Ich meine, unsere erste Sendung hätten wir am 3. September aufgezeichnet. Das heißt, wir haben all die Jahre zu früh, all die ganzen Jahrzehnte sozusagen, unseren Geburtstag zu früh begangen. Aber mit alten Traditionen soll man nicht brechen. Insofern haben wir heute unsere Geburtstagssendung. Und ganz nach dieser Tradition hat unser Stammhörer Mark Semper aus Neuschwabenland uns wieder ein Paket zukommen lassen. Und alle Stammhörer, die älteren Hörer werden sich erinnern, wissen ja schon, wenn Mark uns ein Paket schickt, dann brauchen wir uns eigentlich sowieso nichts vornehmen, worüber wir reden wollen, weil wir ja meistens vor Freudensprüngen nichts mehr machen können anschließend. Sebastian öffnet diesmal ganz professionell nicht mit einem Kronkorken wie letztes Mal, sondern mit einer Schere.
Also es ist ungefähr ein 10x20x30 Paket.
Und Sebastian, das würde dich vielleicht auch freuen. Mark hat auf unserer Facebook-Seite auch noch gepostet seine ersten Versuche bei Kerbal Space Programm. Ja, er ist jetzt unter die Raumfahrer gegangen.
Ja, Mensch, Mark, also wenn du mal was am Start hast, dann schick mal Screenshots oder so.
Ja,
oder das Kraft-Pfeil.
Guck, das okay. Screenshots hat er schon
Screenshots auf unserer
Facebook-Seite.
Okay, dann könnt ihr bei Facebook.
Du müsstest jetzt nur noch Facebook haben, Sebastian. Was macht eigentlich unsere Google Plus-Seite so?
Och, da geht's gut. Wir haben jetzt schon 1200 Aufrufe und 5 Follower.
Naja, immerhin.
Kommt aber irgendwie nicht so richtig dazu. Gestern hat mir jemand einen Beitrag geliked in meinem anderen Google Plus-Account. Also meinem eigenen quasi.
So, wir schauen hinein und es ist.
Oho! Sascha, ich glaube, deine Träume gehen in Erfüllung.
Ja.
Das wow! Tu das mal weg, Alter.
Ihr hört's rascheln.
Es ist bestimmt Fleisch. Je roher, umso besser.
Und es riecht schon gigantisch gut.
Geil. Unter dem Dörfleisch verbarg sich jetzt noch ein nach Dörfleisch riechender Spielekarton, Computerspielekarton mit Star Trek The Next Generation of Final Unity, Sascha. Guck dir das mal an.
Unity, das habe ich schon mal gespielt.
Das hattest du, glaube ich.
Oder hat er das
geliehen von Sven? Von dem Sven?
Das weiß ich gar nicht, ob ich es geliehen hatte oder ob ich es besessen habe.
War das auf jeden Fall nicht in so einer schicken Schachtel. Mit den eierförmigen Aliens am Ende?
Ja, ich glaube ja.
Ja, geil. Vielleicht kriege ich das nochmal ins Laufen hier.
Ja, hoffentlich aber noch einen Rechner, auf dem das läuft.
Oh, komm, dann machen wir gleich mal ein kleines Let's Play. Also, wenn wir hier fertig sind,
meine ich. Ja, das machen wir, wenn wir hier fertig sind.
Dann,
aber du hast
es schon mal eine Folge mehr.
So in einem Nebensatz erwähnt sozusagen hier mit dem Trockenfleisch. Marc hat uns quasi einen ganzen Karton voll Trockenfleisch geschickt.
Das muss gar nicht mal so billig gewesen sein. Das sind ja Mengen.
Und es ist haltbar bis Oktober. Oktober, 27. September. Deswegen, wir mussten uns ganz dringend treffen und diesen Karton mitnehmen, hat Marc geschrieben, weil er nicht wusste, bis wann das eigentlich alles haltbar ist. Insofern hatten wir schon eine Idee, was da drin sein könnten, aber Marc, du bist verrückt.
Marc, du bist verrückt. Das können wir doch nicht annehmen. Das können wir nicht annehmen, dass das schon alles ist.
Verdammt, das würde ich doch sagen. Es gibt hier...
Nee, super, Marc. Also, das macht mir schlechtes Gewissen, wenn ich mir irgendwie abends beim Fernsehen dann irgendwie so ein halbes Rind nach dem anderen reinziehe.
Aber lecker. Der Ersatz für Chips und Co. Ist gesunder
als Chips. Das ist ein gesunder, aber auch fürs Klima, glaube ich, nicht so gut, aber...
Ach, naja.
Das ist jetzt auch mal einfach egal.
Guck mal, die Geschmacksrichtung Voodoo würde mich mal interessieren.
Ja, dann mach direkt auf. Komm, dann haben wir...
Der Barbecue...
Dann können wir den Marc live ins Mikrofon schmatzen, wie lecker das ist.
Aber hier, Harissa ist nur bis Ende September haltbar. Vielleicht sollten wir das als erstes öffnen.
Das ist auch noch hier, das ist Pfeffer, das ist auch bis Ende September.
Wollen wir Harissa mal öffnen?
Mach, wie du möchtest, Sascha.
Du hast die Schere gehabt. Wo ist sie? Sie müsste unter dem Berg von Trockenfleisch. Warte, rollen wir den Berg Fleisch weg. Marc,
du bist verrückt.
Du bist verrückt, vielen Dank.
Danke, danke, danke. Und das Unity... Oh, da kam jetzt im letzten irgendein Beitrag bei Heise. Ab Windows 10 werden wahrscheinlich ganz viele Windows XP-Spiele nicht mehr funktionieren, die mit Securom geschützt sind. Also Windows ist jetzt endlich mal so schlau und hat gesagt, Software, die sich irgendwie so weit ins Betriebssystem eingräbt, dass es da Schaden anrichten kann, permanenten, die verbieten wir jetzt endlich mal ganz.
Oh, und, ist das scharf. Oh, lecker. Das wird dir schmecken, Sebastian.
Das duftet ja auch schon so richtig nach.
Apropos Windows 10. Ich habe ja diverse Leute... Kann ich reden, muss essen.
Ich schneide es vielleicht raus, wenn mir zu sehr schmatzen. Boah, ist echt scharf.
Ich habe diverse Leute schon erlebt, so bei Facebook und Co., die auf Windows 10 geupdatet haben. Auf meinem Rechner läuft immer noch ein Windows XP, allerdings, wenn ich Windows boote, dann ohne Netzwerkkabel, weil das ist mir mittlerweile deutlich zu unsicher geworden. Und dann kam mir ein Sturm der Entrüstung bei Windows 10, weil ja angeblich Windows 10 zu viele Daten nach Hause funkt.
Ja, da gab es dann bei Heise einen Artikel und dann noch einen Artikel, wie man das auch abschalten kann.
Ja, aber man kann es irgendwie nicht so ganz abschalten. Und ich finde es ganz interessant, dass Windows für oder Microsoft für irgendwas kritisiert wird, was quasi Apple und sag mal Android seit Jahren eigentlich schon machen. Und wenn Microsoft das Gleiche tut, was andere machen, ich meine, ich kann es
ja
nachvollziehen.
Naja, also
dann kriegen sie dafür, aber vielleicht weil die Verbreitung einfach bei Windows höher ist.
Also es haben sich schon genug Leute über den Umgang mit Daten bei Apple und Android aufgeregt.
Ja, aber sie machen es ja trotzdem und das Gerät wird trotzdem.
So, und ich esse jetzt nichts mehr. Also Carsten und Essen, das geht irgendwie gar nicht zusammen.
Die Geräte werden ja trotzdem verkauft. Also im Grunde genommen
müsste und Windows 10 wird auch jeder installieren.
Ja, eben. Also nur ich verstehe die Aufregung nicht. Ich meine, was macht Microsoft anders als die anderen Betriebssysteme?
Ja, nur weil zwei Leute was Schlechtes gemacht haben, wird es dadurch nicht besser, wenn es ein Dritter schlecht macht. Also und die beiden haben auch schon ihre Schelte abgekriegt, dann kriegt Microsoft halt auch seine Schelte ab.
Ja, aber warum, als marktwirtschaftlich gesehen, warum sollte Microsoft dann an der Taktik was ändern? Damit sie als die Guten dastehen ausnahmsweise?
Warum die was daran ändern sollten. Ja, weil vielleicht die Kunden das nicht wollen so. Aber die meisten Kunden werden es...
Die installieren es ja trotzdem.
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass... Ich könnte mir vorstellen, dass die PC-Benutzergruppe einfach jetzt ein bisschen spezieller wird, weil die ganzen Zocker, die gehen mehr und mehr auf die Konsolen. Die, sag ich mal so, Lifestyle-Nutzer, die haben wirklich eher... ein mobiles Gerät mit Android oder iPhone drauf.
Die Lifestyle-Nutzer sind alle in der Apfelwelt.
Und dann hast du halt neu, Microsoft hast halt in allen Konzernen und Behörden, da wird eh nichts gemacht, außer das, was da drauf laufen soll. Und ja, wer bleibt denn noch als Privatnutzer übrig?
Halt, ja, aber gibt das dann nicht, wenn du das, diese Datenfunkerei nicht permanent abschalten kannst, wirklich abschalten kannst, würde das nicht dann ein Problem geben, eben weil Windows so oft in Firmennetzwerken verwendet wird? Ich denke, die...
Wenn du es nicht abschalten könntest...
Man kann es ja irgendwie offensichtlich nicht komplett ausschalten.
Was heißt nicht komplett?
Stell dir vor, dass sämtliche Atome... Nein, ich habe auch nur überflogen den Artikel, weil ich nicht vorhabe, in absehbarer Zeit Windows 10 zu installieren. Aber ich habe nur gelesen, dass man halt diese Nachhausefunkerei von Windows nicht komplett abschalten kann.
Dann fahr doch wieder mit Pferdefuhrwerken oder kletter auf Bäume.
Ja, ich kaufe mir langsame Autos, Modems und ziehe nach Seattle.
Was war nochmal das letzte Argument?
Firmennetzwerke.
Firmennetzwerke. Ja, spätestens die werden sich da schön freuen, wenn dann irgendwie plötzlich Großdaten aus dem Firmennetzwerk rausgefunkt werden.
Ja, eben.
Oder Microsoft bietet gleich die Firmen-Firewall dazu an, mit die man dann davor schalten kann, wenn man in der Firma sitzt. Also wie ich das gelesen hatte, ich habe dann auch diesen irgendwie Beitrag durchgeklickt, wo man das halt alles einstellen kann und so weiter. Sah das schon so aus, als wenn das relativ sich alles... Also das alte XP hat ja auch schon nach Hause telefoniert. Das hat ja auch ständig dann irgendwie spätestens beim Registrieren dann irgendwie nachgefragt und auch regelmäßigen Abständen auch so mal.
Ja, nur ich verstehe die Verwunderung nicht, wenn man sagt, okay, man hat jetzt Cloud-Dienste installiert und man will alles synchronisieren zwischen Geräten und beschwert sich aber andererseits, dass die Geräte miteinander kommunizieren.
Ja, das sind nicht unbedingt dieselben Leute, die Cloud-Dienste nutzen und sich darüber beschweren, dass die Cloud-Dienste nicht sicher sind. Ja, es ist aus der Öffentlichkeit, also oder in Zeitschriften liest, sind ja dann die Meinungen von vielen Leuten.
Ja.
Und dann ist halt der ein Artikel von dem, der es toll findet und vom anderen, der es doof findet. Hier, mein Linux, das fragt ja auch ständig nach Updates. Also das kann man auch abschalten, dann fragt es halt nicht mehr nach Updates, dann hast du halt irgendwann ein durchlöchertes Linux mit alten, was war es noch, Heartbleed-Bugs und seitdem sind ja noch 20 andere Bugs aufgetreten, sowohl bei OpenSSL als auch bei OpenSSH.
Ja, aber ich finde die Aktualisierungsverwaltung bei Linux halt total toll.
Die finde ich auch super.
Dass du ein Fenster bekommst und das sagt, folgende Programme benötigen ein Update. Willst du das durchführen? Und du kannst sogar einzelne Programme abwählen und ansonsten drückst du immer nur auf OK.
Mhm.
Und dann läuft das im Hintergrund.
So muss das sein.
Und sagt gegebenenfalls, der Rechner muss neu gestartet werden. Kannst aber auch sagen, ohne dass es alle 15 Minuten aufploppt, später, jetzt nicht. Und dann gibt sich das System damit zufrieden. Und man hat nicht die ersten 15 Minuten nach Systemstart eigentlich nur diverse einzelne Fenster, die aufpoppen von einzelnen Programmen, die sagen, wir möchten gerne aktualisiert werden. Und während der Flash-Player mal wieder aktualisiert wird, installiert er auch schnell das Norton-Antivirus mit.
Genau.
Weil man vergessen hat, das Häkchen wegzunehmen.
Die Yahoo-Suchleiste.
Ja, ach stimmt, die gute Yahoo-Suchleiste.
Die Amazon-Bestell-Sofort-Leiste und keine Ahnung was.
Ätzend. Ich hoffe, sowas haben sie bei Windows mal endlich bei Windows 10 in den Griff gekriegt.
Ja, bestimmt.
Einen gesammelten Updater. Sowas würde ich mir ja wünschen.
Ganz sicher.
Aber ich habe sowas ja bei Linux.
Richtig. Aber ich habe gelesen, Windows 10 kommt jetzt mit einem neuen DirectX. Und wenn man dann die neuen Spiele, also selbe wie bei Windows XP, glaube ich, war es auch schon so, wenn du irgendwann, du konntest kein Windows 98 mehr nehmen für Spiele, weil die dann alle DirectX 10 wollten. Und das kam, oder war es bei Windows 7? Guck mal, das ist schon so lange her alles. Also jedenfalls, man wird immer doch dazu gedrängt.
Sind wir ein Retro-Podcast oder was? Da kann ich mich doch nicht mehr dran erinnern.
Hör auf, in der Vergangenheit zu leben, Sascha. Hör auf, wach auf.
Wach auf. Nur ein Traum.
Du kannst nicht ewig Kind bleiben.
Wach auf, es war nur ein Traum. Du bist mit dem guten alten Jahr 1955.
Im guten alten Jahr 1938.
Oh, jawohl.
Darüber wollten wir vielleicht gleich auch noch reden. Aber wir haben nochmal, also Marc Semper nochmal vielen, dieses schöne, hier, ich beschreibe das mal kurz. Also das ist dann das Titelbild von Star Trek and Final Unity. Das ist dann die Enterprise über einem Planeten, wie sie schwebt, und dann so in einem Halbkreis die Köpfe der Kerncrew von Jordi LaForge. Bis Beverly Crusher mit Captain Picard in der Mitte.
Ist Wesley auch mit drauf?
Nein. Aber der ist doch auch ab Folge 85 irgendwie nicht mehr dabei, richtig?
Ja, der ist ja mit dem Indianer abgehauen.
Der ist mit dem Indianer abgehauen. Immer diese Indianer.
Mit dem Reisenden.
Das war auch so eine Art Indianer. Das war
Stimmt, der hat sich als Indianer ausgegeben.
Das war ein Weltraum-Eingeborener, glaube ich.
Ja.
Ich mache mal das Mikrofon ein bisschen vom Gesicht weg.
Immer diese...
Weil ich denke, ich ploppe vielleicht gleich schon
diese
wieder.
Diese Indianer immer...
Entschuldigung, auch für die letzten, ich glaube, zwei Folgen waren es, wo ich den Sound ein wenig verploppt habe. Wir achten jetzt mehr auf die Abstände zu dem Mikrofon.
Sprich nur für dich, ich nicht. Ja. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein Adventure, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Es war ein Point-and-Click-Adventure, wo man alles machen kann. So Kommunikator aktivieren und sich hoch oder runter beamen lassen, Phaser auf Betäuben oder auf Töten stellen, glaube ich, ging auch.
Aber so ein schönes Handbuch hatte ich nicht. Ich hatte zwar die Original-CD, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das war in einer Compilation mit drin.
74 Seiten. Pure Handbuchfreude. Pure Vorfreude eigentlich. Bevor ich das erste Mal gespielt habe, dann immer früher erstmal die Handbücher gelesen. Das hat denn die Vorfreude noch mehr angespornt irgendwie.
Du bist das also. Du bist derjenige, der die Handbücher liest.
Wegen wir wurden die immer alle gedruckt. Nur wegen mir.
Unglaublich. Du bist also schuld.
Ich bin schuld für diese ganze Papierverschwendung.
Jetzt kenne ich dich schon so lange und jetzt erfahre ich, das ist das erste Mal im Podcast.
Ach, ich wusste gar nicht, dass es auch für Atari ST gab.
Vielleicht ist es für Atari ST.
Nein, ich glaube, das ist einfach nur eine Standardbeilage für unterschiedliche Tastaturbelegungen. Die liegt auch bei, hier, eine Tastaturbelegung.
Eine Tastaturbelegung.
Oh, und hier steht noch eine Anweisung, wie man seine Config-Sys und Auto-Exec-Butt umschreibt.
Da könnten wir mal drüber
Damit reden. Jetzt dieses Spiel läuft und kein anderes mehr.
Du kannst nie wieder was anderes spielen.
Leider musst du jetzt immer, man konnte sich ein Bootmenü basteln.
Ja, aus welchem Jahr ist das denn, wenn das die Auto-Exec-Butt, was steht denn im Handbuch drin?
Du
liest doch so gerne Handbücher.
Ich lese so gerne Handbücher, vor allem die nullte Seite. Copyright, TM und Registered Trademark 1995.
1995.
Bei Paramount Pictures. Alle Rechte vorbehalten, das ist auf Deutsch.
Ausgezeichnet.
Und das Studio ist Spectrum Holobyte.
Das sagt mir auch noch was.
Das, die hatten, mir fällt zwar jetzt nicht direkt was ein, was die gemacht haben, aber die hatten viel. Die hatten einiges, hatten die am Start.
Einiges. Wir haben auch einiges am Start übrigens. Auch Sebastian hat es ja versucht, schon zweimal in den Raum zu werfen. Wir haben nämlich auch noch eine E-Mail bekommen.
Wir haben eine E-Mail gekriegt.
Ja.
Zum wiederholten Male von unserer lieben, lieben Hörerin
Anja
aus Ostwestfalen-Lippe.
Genau. Wir erinnern uns, wir haben in einem unserer letzten Casts uns... nicht lustig gemacht über Ostwestfalen-Lippe. Das kann man so nicht sagen. Wir haben nur gesagt, es gibt Ostwestfalen-Lippe und wir können uns nichts drunter vorstellen.
Ja, ja, ja.
Weil das für uns so ein Konstrukt ist, was von irgendwelchen Regierenden geschaffen wurde. Eigentlich auch so wie Nordrhein-Westfalen. Aber das ist quasi nochmal ein kleines NRW in NRW, genannt OWL. Und das war auch der Treff, den Anja gewählt hat, OWL und so. Und sie schreibt, hallo Sebastian, hallo Sascha, hallo Anja.
Hallo Anja.
Vielen Dank für euren neuen Sie reden Podcast. Ich habe mich sehr darüber gefreut, nach einer längeren Pause wieder von euch zu hören. Wir haben wirklich auch vorher noch ziemlich lange Pause
gemacht. Ja, wir hatten ja auch Sommerurlaub irgendwie.
Ja.
Und dieses Headset von dir, Sascha, zerquetscht mir den Schädel.
Ja, mir
auch. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe noch nie so ein strammes Gerüst um meinen Schädel gehabt irgendwie. Aua. Entschuldigung, Sascha, Entschuldigung, Anja.
Ach ja. Also ihr hat besonders die Bootfolge gefallen. Da haben wir auch einen Kommentar bekommen übrigens auf unserer Seite zur Bootfolge. Und eine Kollegin von mir sagte, sie hat uns ja vorher nicht gehört, aber die Folge mit den Flüchtlingen hat sie gehört. Die fand sie gut. Finde ich gut.
Das finden wir gut.
Dass ihr das gesagt habt.
Wenn ihr uns gut findet, finden
wir. Aber auch die Schelte über Voyager hat Anja gut gefallen und vor allem der Entwurf für eine Alternativ-Voyager-Serie ist um Längen interessanter als der Müll, der uns da ab 1996 vorgesetzt wurde. So, und hiermit widerlege ich eure Aussage, dass Frauen die Serie lieber mögen. Ich habe nach der zweiten Staffel aufgehört zu gucken, alles vergessen, was ich gesehen habe und sie bis heute unvollendet gelassen.
Du Glückliche.
Das haben wir eigentlich so nie behauptet. Wir haben nur gesagt, dass der Prozentsatz von Frauen, also von Voyager-Zuschauer, die Voyager mögen, bei Frauen höher ist als bei Männern. Wir haben nicht gesagt, alle Frauen mögen Voyager. Wir haben nur gesagt, mehr Frauen als Männer mögen Voyager.
Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe.
Ich glaube, das habe ich gesagt. So eine coole Theorie, die kann nur von mir sein. Also genau wie wir hat sie dann aufgehört, Voyager zu gucken. Das ist interessant, ne? Und Das auch noch, schreibt sie auch noch genau
man
aus
denkt
den Gründen.
Aber, man wäre der Einzige, aber dann kriegt man plötzlich so Feedback, dass es noch andere Menschen gibt, die genau das Gleiche gedacht und getan haben wie wir.
Und aus den gleichen Gründen, die wir genannt haben, nämlich langweilige, stereotype Charaktere, Langeweile, undurchdachte Geschichten, keinerlei Konsequenzen und ich glaube, Letzteres hat mich am meisten geärgert. Irgendwann war die Langeweile tatsächlich größer als die Angst davor, vielleicht eine gute Episode zu verpassen. Ja.
Ja.
Und dann schreibt sie, dass uns eure Analysen im Cast und die schönen Ideen, die ihr als Alternative aufgezählt haben, haben mich nochmal richtig traurig werden lassen, was wir alles versäumt
haben. Ja, Sascha, das geht jetzt an dich, weil ich muss auch sagen, du hast deinen Gegenentwurf quasi, den du gebracht hast. Ich habe mich ja so ein bisschen überlegt, so entweder dieser vollkommene Abkehr von den alten Star Trek-Tugenden, sag ich mal, und dann aber das neue, vielversprechende, was man hätte machen können. Und ich bin mittlerweile auch voll bei dir. Die hätten diesen Schritt machen sollen in Voyager.
Richtig.
Spätestens dann der Enterprise. Also Enterprise wäre es dann endgültig fällig gewesen eigentlich. Aber Voyager hätte man auch schon machen können.
Ja, Enterprise war ja bewusst dieser Schritt zurück, auch zeitlich, in die Vorgeschichte vom bekannten Star Trek-Universum.
Aber am Konzept hat sich wenig geändert.
Richtig, das stimmt.
Und sie waren auch relativ schnell da. Ich hatte ja auch schon in dem Voyager-Podcast gesagt, mich hätte die Zeit dazwischen interessiert. Die Eugenischen Kriege zum Beispiel mal endlich. Die Klonkriege. Aber wahrscheinlich werden die dann auch nur irgendwie die ganze Zeit nur rumgeballert.
Auf Usambara.
Aber das stimmt schon. Also man... Was?
Ich sollte mein Handy leise machen, wenn wir podcasten.
Lass doch mal den Löwen stecken.
Ja, man sieht, Sebastian guckt kein Dr. Who.
Ach so, das war wieder dieses Tagesgeräusch.
Ich kriege gerade keine Katzenfotos, aber Babyfotos. Das ist auch schön.
Jedenfalls, ich bin ja mittlerweile auch voll bei dir. Sie hätten in Voyager diesen Schritt wagen sollen hin zu was Neuem und irgendwie... Vor allem das Doofe finde ich, jetzt sieht es ja bei Star Trek, dem Reboot, wieder so aus. Jetzt haben die zwar Vulkan irgendwie hoch hops gehen lassen, aber was sind die Konsequenzen davon, dass Vulkan hochgeht? Man sieht jetzt weniger Vulkanier.
Das ist logisch.
Ja.
Logisch. Das ist im Grunde das, was die Kollegen von Zukunft hier auch geschrieben hatten, in diesem grandiosen Artikel Hurra, wir altern, du erinnerst dich.
Ja.
Dass man mit den Star Trek-Serien ein bisschen mitgewachsen ist.
Ja.
Und dann einfach, also schon nach etwas düsteren, erwachseneren, also etwas erwachseneren Deep Space Nine-Serie, dann sich gefragt hat, so, was kommt jetzt als nächstes? Und dann ist es aber halt wieder auf die nächste Star Trek-Generation.
Ja. Was gibt's eigentlich jetzt für
ausgerichtet worden?
Gibt es jetzt eigentlich für jüngere Leute noch irgendwie mal so eine utopische Serie, also so eine schöne Friede, Freude, Eierkuchen-Serie, wo man Science-Fiction-mäßig, meine ich? Oder sind die jetzt mittlerweile nicht alle irgendwie auch für die jungen Leute auf Krieg gebürstet, auf Krawall und auf Dunkel?
Battlestar Galactica.
Da sterben doch auch irgendwie alle im Laufe der Zeit, oder?
Ja, irgendwie schon. Atlantis, Stargate.
Haben wir festgestellt, auch mit Schrecken festgestellt, dass die seit mehreren Jahren nicht mehr laufen.
Ja, wir haben irgendwie überlegt, welche aktuellen Sci-Fi-Serien überhaupt noch laufen und sind aber auch nicht so richtig schlüssig geworden.
Dann lief mal eine Zeit lang dieses, was ich ganz cool fand, zumindest die ersten beiden Staffeln lang, diese Stadt mit den Superforschern. Diese
Eureka.
Eureka. Können wir mal verlinken? Da, also das fand ich mal, das war frisch. Also ja. Zumindest bis zur, ich glaube, ich habe doch die Anfang von der dritten, da hatte ich so das Gefühl, von der dritten Staffel, da wussten sie nicht mehr so richtig weiter. Da geht's drum, dass es da irgendwo in den amerikanischen Wäldern versteckt, aber jetzt nicht irgendwie so Gulag-mäßig versteckt, sondern so ein bisschen abgeschieden halt, eine Stadt gibt für Superforscher, Genies, Wissenschaftler, so irgendwie. Und da stolpert dann eines Nachts, ich glaube, ein Polizist mit seiner Tochter, irgendwie muss da hinziehen, wird dahin versetzt. Er
verfolgt irgendeinen Verbrecher und der versteckt sich in dieser Stadt.
Aber er hat seine Tochter dabei, weil die irgendwie ausgebüxt war oder irgendwie sowas.
Genau.
Da musste sich irgendwie um die kümmern.
Und irgendwie wird er dann angefordert als neuer Polizeichef für Utopia am Ende. Und er ist halt der einzige Normale in dieser Stadt voller Supergenies.
Und Nerds.
Und hatte irgendwie auch ein Haus, was eine KI hat und sowas. Es ist sehr lustig. Und die haben natürlich auch super moderne Technik dort. Und aber da ist zum Beispiel auch, das Ding wird, glaube ich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, geführt von einer semi-privaten Firma.
Das wird dann immer privater, das ist auch Teil von der Handlung in den ersten beiden Staffeln, dass die halt dann immer gesagt bekommen, so, mit der freien Forschung ist jetzt vorbei, ihr müsst jetzt irgendwas entwickeln für den Markt.
Ja, genau.
Und eure Forschungsergebnisse müssen verkauft werden. Und das ist ein großes Thema eigentlich in dieser Serie, was ich halt auch wirklich witzig fand, weil dass sich da mal drum gekümmert wird, um dieses Thema in Fernsehserien. Und ja, ansonsten gab es halt so, ich fand es auch, die ganze Stimmung von der Serie war so schön optimistisch. Und zukunftsfreudig. Also,
das stimmt. So schön bunt.
Schön bunt.
Tut mal gut.
Mit netten, fröhlichen Menschen zur Abwechslung, Max, kommt mal. Und halt so dem Desaster der Woche dann immer.
Da gab es irgendwie auch so eine Verschwörung, so einen Verschwörungshandlungsstrang.
Der coole Chef ist dann irgendwann rausgeschrieben worden.
Ja, der total arschig war dem Sheriff gegenüber. Weil der was mit seiner Ex-Freundin angefangen hat.
Irgendwie sowas war da. Das konnten die sich nicht ab. Genau, es ging um die Frau von dem und der Sheriff hatte eine Beziehung zu dem. Und genau, die konnten sich nicht so richtig riechen. Aber er hat dann immer wieder gezeigt, dass er, obwohl er ein neokapitalistisches Bonzenarschloch irgendwie ist, am Ende doch das Herz am rechten Fleck hat und ist dann sympathisch aus der Serie so entschwunden. Er hat, glaube ich, sich noch geopfert für irgendwas.
Das einen höheren Zweck.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, das können wir mal, also eine Sehempfehlung.
Sehempfehlung,
Eureka.
Zumindest die ersten beiden Staffeln.
Achso, Anja hat übrigens noch geschrieben, dass sie im Heidepark war.
Ja, aber vom Pech verfolgt.
Ja, ne? Vom Pech verfolgt. Die hat die Bud Spencer Shows. Es gibt wohl zwei am Tag. Hat sie beide verpasst. Bei der ersten
war sie zu spät mit dem Auto.
Wegen einem Stau auf der Autobahn. Und bei der zweiten war sie 2 Minuten zu spät dran und wurde nicht mehr eingelassen. Sie sagt, sie wollte eigentlich erst noch mal gucken, um zu schauen, ob ihr Hallo Spencer als Erwachsener vielleicht mehr gefällt als Kind, aber das Universum war.
Aber da stand dann ein, ich vermute einfach mal, bierbäuchiger, schnurrbärtiger, rotgesichtiger, stiernackiger Wächter dann vor der Tür. Hat dann, Vampir kommt keiner lebend rein oder raus oder wie auch immer. Und wer 2 Minuten zu spät kommt, den lassen wir hier nicht mehr rein. Stört die Vorstellung. Stört die Animatronikpuppen. Die können sich ja nicht konzentrieren.
Genau, die können sich nicht animieren. Ich stelle mir das dann so vor wie bei den Simpsons. Die parodieren doch auch ständig in Futurama, diese Animatronics-Puppen.
Have beer for me.
Genau. So ähnlich stelle ich mir das vor. Aber wir haben ja eine DVD von Raphael bekommen, der mal da war. Und ich würde einfach sagen, da Anja die Vorstellung leider verpasst hat, würden wir ihr einfach mal diese DVD zukommen lassen. Anja, lass uns bitte mal deine Adresse zukommen, dass wir dir die DVD von der Hallo Spencer Live Show schicken können.
Sascha, du hast ein Herz aus Gold.
Ich habe nicht, ja.
Ein du Herz hast fast wie Marc Semper. Also fast, nicht ganz so, aber
Ich habe aber auch eine Berechtigung dafür. Ich hatte nicht geschrieben, wer rausfindet, warum wir in der Eifel waren, bei unserer Eifel-Folge, der könnte einen kleinen Preis bekommen. Und sie hat es rausgefunden.
Ich dachte, wir hätten das erwähnt.
Aber ein bisschen verknüselt in dem Text. Das finde ich sehr schön. Sie hat nämlich die Lösung auf diese Frage sehr verdeckt in diesen Text reingebaut.
Also damit hat sie es quasi auch offiziell dann sozusagen, steht ihr das zu?
Genau. Sie schreibt, sie ist in OWL aufgewachsen, leider nicht mehrsprachig. Sie hatten ja nichts, nicht mal Grenzen in der Nähe oder Leerseismografen.
Wir schreiben dann einfach Anja OWL auf das Paket drauf und
genau.
Dann kommt das schon an.
Ja. Und außerdem schreibt sie, seit der Bielefeld-Verschwörung fehlt Ostwestfalen-Lippe eine ganze Stadt. Tja.
Tja.
Und sie hat uns noch einen Link geschickt zu einem Lied, dass das Wesen der Lipper ihrer Meinung nach sehr gut umschreibt. Das werden wir auch mal verlinken. Wir haben uns auch das gerade noch mal angehört. Und,
aber liegt Ostwestfalen-Lippe jetzt in Nordwestfalen oder in Niedersachsen?
Nein, das liegt in, bitte, das liegt in Nordwestfalen.
Okay, wo ist denn die Grenze zu Niedersachsen? Weil ich
habe nördlich, würde ich sagen.
Das habe ich letztes Mal nicht erwähnt, mal bei Befern gewohnt, bei Holzminden. Und das ist ja auch nicht so weit von Bielefeld und von der Lippe vor allen Dingen auch weg. Geht Ostwestfalen-Lippe bis an die Lippe ran von Westen her? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Guck doch einfach mal auf die Wikipedia-Seite von Ostwestfalen-Lippe.
Oh, das ist besser als Map 24. Du hast so recht.
Internet. Tu deine Zauberkraft.
Genau, füll meine geistigen Lücken aus. Ostwestfalen. Ah, da gibt's sogar. Hä? Der erste Vorschlag ist Ostwestfalen-Lippe-Bus.
Bus? Bus. Um schnell davon da wegzukommen, jetzt wahrscheinlich.
Such doch mal.
Du bist schon wieder beim Ostwestfalen-Lippe-Bus. Aber da, guck mal, du kannst doch verlinken, da ist doch
das Blaue. Verlinkt ist Busverkehr Ostwestfalen, ach so. Bielefeld, Bahnbus Hochstift GmbH und Paderborn.
Siehst du, das Schicksal ist auch gegen uns.
Okay.
Paderborn also liegt in OWL, das ist doch im Sauerland.
Ostwestfalen. Ich hatte immer die 6 in Erdkunde. Du nicht. So ist habe ich es hier. Und hier ist es eingezeichnet.
Ist aber ganz schön groß.
Das ist aber mal sowas in Niedersachsen, Sascha? Oder gehört das hier zu Nordrhein-Westfalen?
Das ist der östliche Zipfel von Nordrhein-Westfalen.
Ich sehe gerade nicht, wo die Grenze... Ah ja, stimmt, die Grenze geht hier außen rum. Es ragt aber quasi in Niedersachsen rein wie so ein Krebsgeschwür, hätte ich beinahe gesagt. Also wenn man jetzt so...
Und wieder ein Hörer weniger in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Sebastian.
Und wieder ein Bundesland weniger, das uns hört.
Wieder ein Bundesland ein mehr, wo wir nicht einreisen dürfen.
Ich weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich es sogar geschafft, irgendwie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gleichzeitig zu beleidigen. Ich werde euch bei Gelegenheit nochmal loben, wenn die Gelegenheit kommt. Aber da kann ich wahrscheinlich lange warten. Ja, okay, wäre das auch geklärt.
Aber guck mal, da rechts von Niedersachsen liegt Lampukistan.
Na was?
Kennst du nicht von Switch, wo sie die RTL-News nachmachen?
Nee, also die machen...
Und dann ist da Peter Klöppel, der immer aus Lampukistan berichtet.
Lampukistan, nee, sagt alles nichts.
Und irgendein imaginäres Mittel... Wie heißt denn das? Nicht Abendland, nicht Morgenland, dieses...
Mittelerde.
Ja, mittelerdisches Land. Ich komme jetzt nicht drauf, wenn man es korrekterweise hält. Im Mittleren Osten.
Ich kenne nur den Mittleren Osten, wollte ich gerade sagen.
Ja, das meine ich, im Mittleren Osten. Und als Umriss für Lampukistan haben sie quasi den Umriss von Sachsen-Anhalt genommen.
Ach so.
Als Karte von Lampukistan. Deswegen.
Also wie ist das jetzt? Hier ist Sachsen-Anhalt.
Das ist Lampukistan.
Hier ist das richtige Sachsen.
Genau.
Und was ist das hier?
Das ist Thüringen.
Gottes
Willen. Du hattest wirklich eine 6 in Geografie, oder?
Ich habe mal geschafft, einen Erdkundetest-Text zu schreiben, ja. Ich glaube, das war...
Das Große ist Bayern.
Das hier, ja?
Ja. Und daneben ist Marx-Semper-Land.
Ach, ja genau. Da, wo, hier ist irgendwo der Hessische Rundfunk ist hier, ne?
Den würde ich in Hessen vermuten. Das ist Hessen, das ist richtig.
Aber hier hört man auch BR in diesem
die Bundesland hier. Die haben SWF, SWR, irgendwas um den Dreh.
SWR ist hier.
Ja, die haben Rheinland-Pfalz und, oh Mensch. Wie heißt denn das? Marx-Semper-Land, die haben zusammen den SWR. Das war früher mal SWF SDR und die haben jetzt zusammen den SWR.
Der Elsass. Nee, der Elsass ist hier, ne? Dieses kleine.
Das ist Saarland.
Das
ist
Saarland.
Elsass ist, glaube ich, immer noch Frankreich. Ich bin mir nicht sicher.
Und Österreich liegt hier bei Berlin, richtig?
Ja, genau.
Und dann kommt hier links, im Osten kommt dann Italien. Und da, glaube ich, ist Turkmenistan hier im Westen.
Also das ist ganz gut. Wir haben jetzt unten haben wir quasi Marx-Semper-Land. Das Rote ist jetzt das Anja-Land.
Anja-Land.
Jetzt brauchen wir noch einen Hörer aus Bayern. Obwohl.
Nächstes Thema. Nächstes Thema. war mal jetzt, nee, da kam doch noch was, ne?
Ja, und dann hat sie noch, ich hatte ihr mal angeboten, die Besucher-CD, DVD zu schicken. Von unserem Die Besucher-Cast, Adam 84, die älteren Hörer erinnern sich. Aber sie kommt momentan nicht dazu, irgendwas zu gucken, kommt aber vielleicht drauf zurück. Das Angebot steht weiterhin, aber du hast jetzt was zu gucken, was Neues dazu bekommen, nämlich die Hallo Spencer DVD.
Genau so ist es.
Yay! Und ich habe ja eigentlich gedacht, ich habe ja groß
alle so, yeah.
Alle so, yay! Yeah. Ich habe ja den Geburtstagscast angekündigt diesen Monat und habe ja eigentlich insgeheim drauf gehofft, dass André uns ein Lied schickt. Denn, oder eigentlich habe ich es befürchtet, aber wir sind nochmal drum rumgekommen.
Ich glaube, die Klickraten fallen gerade wieder, sehe ich gerade in der Live-Statistik.
Denn André schickt zu jedem WhoCast-Geburtstag immer Lieder.
Wir sind halt nicht der WhoCast, Sascha.
Wir sind nicht der WhoCast. Aber André hat uns was anderes geschickt, nämlich eine Anfrage. André hat nämlich einen neuen Podcast am Start. Und der hört auf den tollen Namen Kamehameha und beschäftigt sich mit Dragon Ball Z. Womit ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt habe.
Spricht man das Dragon Ball Z oder Dragon Balls?
Das ist eine gute Frage. André,
Dragon Ball Z.
Wie heißt denn das richtig?
Ich habe gehört, du gehst fremd?
Ja, und er hat mich angefragt, ob ich nicht mal eine Episode mit ihm reviewen kann, die er mir dann auf DVD zukommen lassen wird, damit ich das angucken kann. Und ich gehe da völlig unbeleckt rein, im Gegensatz meiner sonstigen journalistischen Arbeit.
Ja.
Recherchiere ich da im Vorfeld überhaupt nicht. Ich guck einfach mal, was da auf mich zukommt und habe schon ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, von meiner ersten Folge Dragon Ball Z. Dragon Ball Z.
Wenn sechsjährige Kinder das aushalten, wirst du es auch vertragen, Sascha.
Naja.
Du meinst, es vertragen vielleicht sechsjährige Kinder eher als Erwachsene.
Genau. Die haben, obwohl, hätte ich fast gesagt, die vergessen schneller, aber Kinder vergessen
nicht. Wie alt ist denn der André
eigentlich? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht.
Das fällt für mich so ein bisschen unter. Ach nee, Pokémon ist ja was ganz anderes als Dragon Balls. Die haben zwar auch Kugeln bei Pokémon, die ständig rumschmeißen, aber da sind ja dann die Pokémons drin. Das heißt, die Dragon Balls sind dann andere Kugeln.
Ich
du weißt es ja auch nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich hatte immer gedacht, es ist sowas wie Street Fighter oder sowas.
Ich dachte mal, es wäre sowas wie Sailor Moon, bloß mit kürzeren Haaren. Du wirst es rausfinden,
Sascha. Ich werde es rausfinden.
Du wirst dann ausführlich davon, ich höre mir dann auch den Podcast an dann.
Ja,
und
ich werde ausführlichst berichten.
Dann weiß ich auch mal, was Dragon Balls eigentlich wirklich ist. Ich weiß nur, da hat es einen Kinofilm gegeben und sehr viele Leute im Internet scheinen deswegen ziemlich, nicht deswegen den Kinofilm, sondern allgemein sehr hingezogen zu Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z zu sein.
Hm.
Ist schon ein großes Ding.
Ja?
Irgendwie.
Okay, ich bin gespannt. Wir wünschen André auf jeden Fall mit dem Podcast viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Und viel Glück. Und viele Hörer, die
natürlich
jetzt enttäuscht drüber wechseln werden.
Genau, die jetzt.
Wir könnten noch ein paar mehr beleidigen. Wir haben nämlich noch eine Anfrage per Facebook gekriegt. Denn da gibt es noch eine Gruppe junger Männer, die einen Nerd-Podcast machen. Und die haben angefragt, ob wir ein Crossover machen.
Yay, Crossover!
Crossover!
Wir kommen noch ganz groß raus.
Wir kommen ganz groß
raus. Jetzt fängt schon mit den Crossovers an.
Ja, sie sind bei Episode 7. Haben wir schon deutlich mehr Facebook-Freunde als wir. Und insofern, klar, machen wir. Wir haben ja eben, wir haben ja in einer letzten Folge schon gesagt, als wir über die Simpsons gesprochen haben, wenn einem nichts mehr einfällt, dann macht man Crossover-Folgen. Insofern machen wir gerne eine Crossover-Folge mit dem Nerdizismus-Podcast.
Uns fällt schon seit 2 Jahren nichts mehr ein, deswegen.
Wir könnten auch Wiederholungen senden, oder?
Oder so eine Best-of-Folge mal. Weißt du noch,
der
damals?
Der Jahresrückblick. Haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten, dass ich dem letzten noch mal eine ALF-Folge gesehen habe und mir da bei ALF besonders diese Rückblick-Folge in Erinnerung geblieben
ist. Das gab es ja früher dann eigentlich bei den meisten Serien so am Ende von jeder Staffel. Auch gerne so um Weihnachten rum, glaube ich, kam das dann immer so. Wir gucken uns noch mal die Ausschnitte aus den 4 besten Folgen des Jahres an.
Und darum wird eine ziemlich fadenscheiniger Rahmenhandlung gebaut.
Genau. Zum Beispiel der Strom ist ausgefallen oder so und die Leute müssen sich was erzählen.
Und reden dann meistens über Star Wars.
Und reden über Star Wars.
Der Strom ist schon wieder ausgefallen, sind wir im Irak.
Fangen wir von Anfang an, mit Episode 4.
Nee. Dann war es halt so, Alf wollte irgendwie nach Melmark zurück und dann haben sie auf dem Sofa gesessen und gesagt, weißt du noch, wie Alf das und das gemacht hat? Ja, genau. Und dann kommt die Rückmeldung. Und wir haben uns nämlich im Vorfeld gefragt, wann wir das letzte Mal sowas gesehen haben, sowas Plumpes. Und das war bei den Simpsons, diese eine April-Folge mit dem April-Scherz. Und in der zweiten Star Trek TNG-Staffel die Folge, wo Riker ins Koma fällt und nur mit schlechten Erinnerungen einen Parasiten bekämpfen kann, der ihn befallen hat.
Ach, richtig. War das die mit dem schwarzen Zeug am Anfang, wo diese schwarze Suppe reingezogen wird?
Nee. Das ist ja hier, wo Tasha Yar stirbt, die Folge.
Nee, die Folge, wo Tasha stirbt, ist die mit dem Kämpfen auf diesem Planeten, mit dem frauendominierten Planeten. Da muss sie auch kämpfen und kriegt dann den vergifteten.
Nee. Da kämpft sie und.
Achso, sie wird dann vergiftet, aber sie kriegt dann das Gegengift.
Genau, oder sie vergiftet ihre Gegnerin und die Gegnerin wird wieder belebt. So war das, glaube ich. Und das mit dem schwarzen Schleim, das ist das, was Tasha Yar dann irgendwie später umbringt. Ziemlich unspektakulär. Und Riker ist auf einer Außenmission und kriegt einen Sporn ins Bein.
Von einer Pflanze?
Von einer Pflanze.
Tja, hat er mal ein Red-Shirt vorgeschickt, ne?
Ja. Obwohl, hat er ein rotes Shirt.
Verdammt. Schneiden wir raus. Aber wo wir jetzt gerade bei Bielefeld waren.
Ja.
Also ich bin ja dann irgendwann mal nach Bielefeld gefahren, nur mal zu gucken.
Du bist einer von ihnen. Sie haben dich geschickt.
Ich ziehe jetzt hier meine Gummimaske ab und dann kommt ein Echsenkopf zum Vorschein. Es gibt ja eine Menge solcher Verschwörungstheorien. Seit ich jetzt Google Plus habe, seit ich das Internet habe, habe ich ja festgestellt.
Ach, seitdem erst. Mein junger Padawan, habe ja quasi die Entstehung der Bielefeld-Verschwörung miterlebt,
live. Du hast mit verursacht, sozusagen.
Damals im Usenet, was damals noch Mausnet-Netz hieß oder Z-Netz.
Also auch das böse Internet mal wieder.
Ja, aber das war noch Mailboxing-System, über das wir auch schon gesprochen haben.
Das war, Usenet war auch schon IP-basiert, oder? Irgendwie so ein Mist, das gucke ich jetzt aber nochmal nach.
Es gab vorher CL-Netz und Z-Netz
und A-Netz T-Netz. Und B-Netz und C-Netz und das Mausnetz.
Und A-Hörnchen und B-Hörnchen.
Ich schmeiß nochmal die gute alte Wikipedia.
Apropos Maus. Ich habe einen Trailer gesehen für die rebootete Danger-Maus-Serie. Sieht gar nicht mal schlecht aus.
Danger-Maus. Und sein Assistent Lübcke.
Oh, ja, genau. Was ist denn das wieder, Sebastian?
Das ist, was kommt, wenn man Wikidia statt Wikipedia eingibt. Da fehlte noch ein P.
Ich finde das immer so unkommunikativ, wenn du dich von mir wegdrehst, um diesen Rechner zu bedienen.
Ja, aber ich wollte es unbedingt und auf der Stelle rauskriegen, was ich schon wieder vergessen habe, was ich gucken wollte. Siehst du?
Ha? Die Mausamnesie. Du wolltest gucken, ob das Usenet IP basiert ist. Und wieder sind Hörer weg.
Ich wette, einige interessiert das. Schwarzen Brettern. Bla bla bla.
Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wenn wir schon von Bielefeld gesprochen haben und.
Aha, hier steht's. Das heißt übrigens auch Unix-Benutzernetzwerk und ist ein selbstständiger Dienst des Internets neben dem World Wide Web. Also würde ich mal sagen, das ist schon.
Das Usenet ist aber auch relativ spät erst aufgetaucht. Es gab ja vorher dieses Brettersystem.
Das lief noch mal ein bisschen anders, meine ich
auch. Das lief wirklich auch anders. Es gab CL-Netz und Z-Netz und sowas.
Ja, ja, ja.
Und T-Netz. Das war alles so ein bisschen, ich glaube, das CL-Netz war irgendwie auch so linksalternativ, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja. Yeah.
Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass unsere Mailbox am CL-Netz gehangen hat aus Sand-Olberg.
Deswegen haben wir ständig diese kommunistischen Propaganda-Beiträge.
Ja, genau. Und wir haben doch immer der Mitgliedsbeitrag, der wurde doch irgendwie direkt an die KPD überwiesen.
Richtig, richtig. In den anderen Netzwerken gab es immer Werbung für Penisverlängerungen und da gab es immer Werbung für die Vergrößerung des Einflusses des Proletariats.
Und Werbung für Bosch.
Und für Schnee und Eis, Fellmützen und melancholische Stimmung.
Ja, die Russen schaffen es auch, ein Geburtstagslied irgendwie melancholisch klingen zu lassen.
Alles, auch die Freudenlieder.
Ja, entfernt den Stein der Schande.
Irgendwo weht immer ein Hauch von Tod und Untergang mit.
Es gibt eine Angel-Folge, da reisen sie in eine Parallelwelt, in der es keine Musik gibt.
Und ah, zu Isis.
Chirp, 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 chirp. Und die haben aber Tänze, aber ohne Musik.
Auch ohne Rhythmus, also nicht mal so Bum-Bum, sondern einfach nur.
Ja, einfach nur einer, der tanzt. Lorne ist irgendwie zurückgekehrt, tanzt den Tanz der Trauer und dann siehst du im Hintergrund halt irgendwie Lornes Bruder irgendwie so rumhanteln. Dann so, nein, beende den Tanz der Trauer, tanzt den Freudentanz. Und dann tanzt er halt genau das Gleiche. Und das Lustige ist, dass der Produzent von Buffy gewesen in dem Kostüm, der da getanzt hat.
Der Produzent von Buffy, der.
Joss Whedon.
Joss Whedon. Und dessen Regentanz.
Genau.
Und das ist ein sterbender Schwan.
Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Lass mich jetzt mit dem Tanzen und dem Singen völlig rausgebracht.
Falalala.
Achso, wir waren ja bei russischen Z-Netz.
Genau, beim Internet und
beim Internet und Verschwörungstheorien. Ha, wir haben es gleichzeitig
gesagt. Sascha, was ist denn eigentlich deine Lieblingsverschwörungstheorie?
Meine Lieblingsverschwörungstheorie, das passt wirklich wunderbar, nachdem Anja ja schon Bielefeld erwähnt hat und wir das Paket aus Neuschwabenland bekommen haben.
Steht da auch in der Neuschwabenland drauf?
Ich glaube, ja. Ich hatte ja schon gehofft, dass das der neue Vril-Konverter für meine Flugscheibe gewesen ist. Aber Trockenfleisch ist auch lecker. Denn meine Lieblingsverschwörungstheorie ist immer noch die mit den Flugscheiben. Also den Reichsflugscheiben, um genauer zu sein.
Also bei Flugscheiben habe ich erstmal so an Geflügelaufschnitt gedacht, als ich das erstmal gehört habe. Irgendwann 1994 oder wann kamst du damit an?
Ja, also das ist auch so ein Ding, was es irgendwie mit dem Aufkommen des Internets tatsächlich auch das erste Mal so richtig erreicht hat, dann wurden so Texte weitergeleitet, wo dann stand, 1999 geht die Welt unter, das dürfen wir nicht, wir hatten mal so einen Text bekommen.
Kauft Bier.
Und das hat mich irgendwie damals total erschüttert. Das war irgendwie, ich habe ihn sogar noch ausgedruckt und das war irgendwie über Seiten. Das ja.
Stimmt, ich erinnere, du standst auf dem Kirchplatz und hast alle Leute irgendwie angelabert. Irgendwie.
Genau,
das
Welt
Ende ist nah, bereuet.
Ja. Und es hat aber nicht gewirkt. Und,
nee, die Welt ist nicht untergegangen.
Die Welt ist nicht untergegangen.
Sascha hat sich schon so gefreut, hat sich schon einen kleinen Bunker unter dem Haus gebaut und sich mit Trockenfleisch eingedeckt, bis unter die Decke.
Ja.
Aber das war aus dem Internet.
Das war aus dem Internet oder aus dem Usenet.
Aus dem Usenet. Hast du dann dieses Flugscheiben...
und dann bin ich irgendwie mal drauf gestoßen auf dieses Flugscheiben-Ding. Ich frage mich nicht mehr wie, aber ich finde das eine der schönsten Theorien, die schönsten Verschwörungs... Ich meine, dass wir nicht auf dem Mond waren, das wissen ja alle. Aber das...
Also erklär mal, was sind denn Flugscheiben?
Flugscheiben wurden von den Nazis gebaut gegen Ende des Nazi-Regimes sozusagen, aber wurden schon vorher entwickelt. Die wurden auch Hanebus genannt.
Um den Gegnern die Köpfe abzutrennen.
Und die haben eine Grenzschichtabsaugung und können damit quasi besser in der Luft bleiben.
Ach, die Grenzschichtabsaugung. Deswegen verstehe ich auch so ein bisschen, warum dieser eine Maschinenbau. Na gut.
Naja, angeblich wurden halt dann geheime Flugscheiben gebaut.
Also das war
halt
als Wunderwaffe. Das waren sowas wie UFOs oder was?
Und die sahen aus wie UFOs oder deine Schreibtischlampe. Genau.
Aber die sollten nicht im Weltraum fliegen, sondern...
Die konnten auch im Weltraum fliegen.
Dann brauchen sie keine Grenzschichtabsaugung.
Ja, aber nur in der Atmosphäre.
Brauchen sie eine Grenzschichtabsaugung, deswegen konnten sie... Also die konnten im Weltall, in der Atmosphäre... Wahrscheinlich auch unter Wasser dann? Die wurden unter Wasser gestartet, ne? War das nicht so? Die wurden unter Wasser gestartet?
Ja, ich glaube, es gab eine Unterwasserbasis, wenn ich das richtig im Kopf
habe. Und wo war die Basis?
Das weiß ich nicht. Aber später, sagt man, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, die sind da nie zum Einsatz gekommen so richtig, warum auch immer. Und gegen Ende des Zweiten Weltkrieges...
War nicht mehr nötig, wir haben Krieg ja gewonnen.
...sind die Vasallen mit den Bauplänen und verschiedenen Flugscheiben an den Südpol geflogen und haben in Neuschwabenland eine neue Basis errichtet. Und von da aus dann die Welt zu erobern, was leider nie geklappt hat irgendwie, merkwürdigerweise.
Man hört relativ wenig aus der Ecke.
Ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall sind die Amis dann irgendwie nach dem Krieg mal hingefahren, wollten mal gucken, was dran ist, sagt die Legende. Haben da eine Mission gestartet und
die kehrte nie wieder zurück.
Man sagt genau, dass
nein.
Unter erheblichen Verlusten sind zurückgekommen und der Kommandant hat dann irgendwie angeblich auch gesagt, dass er Technik gesehen hat, Flugzeuge, die von einem Pol zum anderen innerhalb von wenigen Minuten fliegen können.
Und man kennt das ja von Amis, wenn die einmal irgendwie was gefunden haben, aber dann gehen ein paar Leute drauf,
dann lassen
sie es auch da drauf. Ja, ne? Dann kümmert man sich nicht, das ist ja gefährlich.
Da können die Franzosen sich dann drum kümmern.
Da können sich die Franzosen drum kümmern. So, lass mal der UNO.
Und diese Theorie kann man sogar noch weiterspinnen. Nämlich, das ist auch eine schöne Abwandlung, also weil diese Reichsflugscheiben, also sind ja dann irgendwann hier, wir haben ja auch schon über den Film gesprochen. Der Name Dark Sky, Iron Sky.
Iron Sky.
Der basiert ja quasi auf der Prämisse, nämlich dass die
ja, nicht ganz, die sind ja hinterm Mond
quasi. Ja, genau, aber das ist die andere Theorie, dass die mit den Flugscheiben halt ins All gestartet sind.
Ach so.
Weil sie ja die Vril-Energie anzapfen können. Das wird dann so leicht
esoterisch. Was ist die Vril-Energie?
Das habe ich auch nie so richtig verstanden.
Ist das sowas Arisches irgendwie?
Ja. Okay. Es wird dann auch so leicht so rechtsesoterisch. Das ist immer ganz interessant.
Ja, wenn es um Nazis, kann man gar nicht drauf gekommen.
Ich habe mir dann mal so ein Buch zu Flugscheiben
wird.
Bestellt bei irgendeinem obskuren Verlag.
Der so ähnlich heißt wie ein Körperteil vielleicht?
Nein, noch obskurer.
Der mit der Jahreszahl im Verlagsnamen?
Nein.
Dann weiß ich es echt nicht.
Mit einem Und im Verlagsnamen.
Kiepenhauer und Witsch?
Hammer und Sichel. Und auf jeden Fall haben sie mir dann dieses Buch geschickt über Flugscheiben, wo dann verschiedene Beweise zusammengesucht wurden oder zusammengetragen wurde. Und das war echt so ein wirklich sehr schlampig dahingeschludertes Buch, was, glaube ich, nie lektoriert wurde. Extrem anstrengend zu lesen, aber es ist irgendwie, jetzt kommt es nämlich, es ist irgendwie verschwunden.
Sascha, bei dir zu Hause ist irgendwas weggekommen.
Ja, und ich bin ein sehr ordentlicher Mensch.
In deinem riesen Dachboden, ja, mit diesen Türmen von Material.
Aber beim Umzug hätte ich es zumindest finden sollen.
Da hättest du dir in die Finger fallen. Das war ja auch noch eins, das war wahrscheinlich das meistgelesene Buch bei dir, ne?
Ja, klar.
Neben dem Postleitzahlenbuch.
Genau, ja. Und es kann sein, dass ich unserem Kumpel J verliehen habe und er es mir nicht zurückgegeben hat.
Ich glaube,
er bestreitet es vehement.
Das war die Antifa, glaube ich. Die ist nachts bei dir eingebrochen und
Ich denke, ja, oder sie waren es.
Oder sie.
und wollten die Beweise vernichten. Auf jeden Fall habe ich aus diesem obskuren
die
Verlag...
Die Rothschilds!
Würde passen. Habe ich aus diesem obskuren Verlag ständig weiter Post bekommen und irgendwelche Flyer über die weiteren Angebote aus diesem Verlag und da wurde mir echt kotzübel. Das ist echt so ganz fürchterliche Rechtsesoterik. Ja, auf jeden Fall, diese eine Theorie ist ja quasi diese Basis am Südpol in Neuschwabenland.
Okay.
Und die andere Theorie ist ja, dass sie quasi zum Mond geflogen sind und auf der Rückseite des Mondes eine Basis errichtet haben. Und da gibt es noch eine dritte Theorie, die beim letzten Golfkrieg vakant wurde. Denn es gibt die Theorie, dass viel von dem Reichsflugscheibenprogramm in den Irak, den damals mit dem Nazireich verbündeten Irak, abtransportiert wurde, der vielleicht noch nicht Irak hieß, ich weiß es nicht.
Ach so, und deswegen...
Und das ist der eigentliche Grund, warum die Amis damals, anno 1990, in den Irak gegangen sind, der gewesen ist, an die Pläne für die Flugscheiben zu kommen. Aber du erinnerst dich vielleicht, dass die bis zu einem bestimmten Breitengrad vorgerückt sind, aber dann nicht mehr weiter.
Weil sie von den Irakern in Flugscheiben zurückgedrängt worden sind.
So sieht's aus.
Ach, dieser berühmte diese Luftabwehrzone, die ging nur über den halben Irak drüber irgendwie,
genau.
War das, ne? Und das war wegen den Flugscheiben.
Weil die Amis nämlich erhebliche Verluste...
Denn auch der Ami weiß, willst du viel, flieg mit Vril. Ach, so war das damals. Mensch.
Ja. Also das ist so eine schöne Verschwörungstheorie, die man auch unendlich ausbauen kann. Man kann ja auch sagen, ich weiß nicht, welche Verschwörungstheorie du ausgraben möchtest, aber man kann ja auch die hohle Erde wunderbar mit den Flugscheiben verbinden. Also das ist so eine Universalverschwörungstheorie.
Manu, das wollte ich auch gerade sagen mit der hohlen Erde.
Aber da habe ich mich nicht so mit beschäftigt.
Als ich das drauf gestoßen bin, da gab es ja, glaube ich, nur eine einzige Seite zu. Ich guck mal, ob ich die doch finde und verlinke die. Also die Theorie ist wie folgende. In Wirklichkeit leben wir auf der Innenseite, auf der Innenfläche von einer hohlen Kugel. Von einer Hohlkugel, kann man das so sagen? Ja. Und die Sonne ist quasi in der Mitte dieser Hohlkugel.
Wie eine kleinere Dyson-Sphäre?
Wie eine kleine Dyson-Sphäre, Sascha. Genau so. Aber das haut so nicht so ganz hin, weil man müsste jetzt quasi, wenn man nach oben guckt, müsste man ja neben der Sonne sozusagen die gegenüberliegende Seite sehen. Und das liegt aber daran, dass das Licht irgendwie so ganz komisch gebrochen wird. Also ohne diese Lichtbrechungstheorie geht's nicht. Die wird auch nicht erklärt oder so, weil die ganzen Sterne, also alles, was quasi jetzt um die Erde rum ist, inklusive aller Planeten und Sterne, die müssen ja auch noch mit da rein. Nicht nur die Sonne, sondern noch alles quasi.
Was ist
so,
mit
ja?
dem Mond zum Beispiel?
Der ist natürlich auch mit drin.
Wie kann der auf und ab, hoch und runter gehen?
Auf ganz komplizierten Bahnen, die sich wahrscheinlich auf Schienen, glaube ich.
Und die Satelliten hängen quasi dann auch nur da rum. Und
jedenfalls, der Punkt ist, wie das festgestellt worden ist, ist mit einem, wie hieß das Ding noch, Geradeverleger. Das sind quasi Kacheln, die so exakt gearbeitet sind, dass man sie wirklich nur exakt gerade aneinander stecken kann.
Das kann nur eine Verschwörungstheorie sein. Ich habe noch keinen Handwerker gesehen, der Kacheln exakt gerade verlegen kann. Das ist eine Verschwörungstheorie.
Die war noch mehr so wie Puzzlesteine, also musste die so aneinander hängen. Und auf eine Länge von, was haben sie gesagt, irgendwie so ein paar Kilometern hatten sie ein paar Millimeter Abweichung. Und das liegt natürlich daran, dass die Erde halt nach innen gekrümmt ist und nicht nach außen.
Ich habe immer so, ich habe das immer gedacht, dass wir zwar auf der äußeren Erde leben.
Ja.
Aber innerhalb der Erde noch eine zweite Erde existiert.
Das wäre dann wieder so ein bisschen mehr Richtung Flugscheiben, weil dann sind dann die Nazis da drin quasi so.
Ja,
in der Innenseite der Welt.
Und dass es eine Übergangszone gäbe zwischen den beiden Welten.
Also ich hatte mal gelesen, dass wir quasi, also mit der Sonne und so weiter. Ich verlinke das auch nochmal. Ich schreibe mir das jetzt auch auf. Nee, ich merk's mir.
Nee, du merkst dir das nicht, schreib dir das auf. Ich schreib's auf.
Schreib du es mal auf.
Was war's? Hohlwelttheorie.
Die Hohlwelttheorie.
Hohlwelttheorie. Ich kenne die Scheibenwelttheorie, aber die Hohlwelttheorie, wie gesagt, habe ich noch nie.
Und die andere Theorie, die mich eigentlich mehr umtreibt, weil die halt sehr populär zu sein scheint momentan und manche Leute da wirklich dran zu glauben scheinen, obwohl dazu vielleicht später nochmal, ist ja eigentlich hier die Chemtrails, sagen glaube ich die Bayern, Chemtrails, wahrscheinlich sagt man im Norden eher Chemtrails, weiß ich nicht, wenn ihr es wisst, behaltet es für euch. Und die besagt ja, dass in den Sprit von Flugzeugtriebwerken...
Da habe ich ein Bild gesehen mit einem Schalter im Cockpit.
Mit einem Schalter im Cockpit.
Da steht Chemtrail an, aus.
Aus.
Das muss stimmen. Ich habe ein Foto davon im Internet gesehen.
In der Tat stand im Letz, Chemtrails, schaden sie mehr, als sie nutzen.
Schön.
Also die mischen da irgendwas quasi in den Sprit rein, das in,
die hinten, versprühen Chemie, Sebastian.
Die versprühen Chemie. Du hast es wunderschön auf den Punkt gebracht, man braucht ja gar nicht so technisch ranzugehen. Die versprühen aus den Triebwerken von Reiseflugzeugen Zeug. Und das sind keine Kondensstreifen, sondern das sind quasi diese Chemikalien, die dann noch ein bisschen in der Luft hängen bleiben. So. Und das fand ich toll, weil wie schützen sich die Leute, die dieses Zeug abschmeißen, davor, eigentlich das selber abzubekommen?
Fällt mir gerade ein.
Mit Aluhüten. Also ich denke auch, Aluhüte hält das irgendwie fern. Aber ich habe noch nie die Merkel mit Aluhut gesehen.
Ja, das ist vielleicht diese, die hatte so eine komische Topffrisur. Vielleicht sind das
eigentlich. Dass unter ihrer Frisur dann noch Alu drunter ist.
Das kann sein.
Das wird einiges erklären.
Und der Varoufakis hatte ja eine Glatze, deswegen.
Da konnte er sich gar nicht gegen wehren.
Ja.
Und der Gysi auch nicht.
Der Gysi auch nicht.
Deswegen, ja.
Deswegen kommt er auch nie an die Regierung.
Nee, jetzt bestimmt nicht mehr.
Übrigens, du hast vergessen, warum quid bono? Nee, wie heißt denn
das? Cui bono.
Cui bono.
Wem nützt es was? Ja, natürlich den Illuminaten, dem Kongress der 300. Kennst du den Kongress der 300?
Den Kongress der 300 kenne ich nicht.
Ja, verlinken wir auch später mal.
Toll. Den gibt es jedenfalls.
Also der Kongress der 300, das sind quasi ein Kongress der 300 einflussreichsten Familien auf der Welt. Die stehen auf dieser Verschwörungspyramide ganz oben quasi.
Ist das nicht ein bisschen Fülle?
Ja, darüber gibt es nochmal die 12 Ältesten, glaube ich.
Ah, okay, dann ist es gut.
Und darüber gibt es dann auch nochmal
die drei Weisen aus dem Morgenland.
Die drei Weisen, das wird immer weniger nach oben hin. Also 3, dann 12, dann 300.
Aber eigentlich wolltest du, glaube ich, genau drauf hinaus.
Und dann kommt aber unter diesen 300, kommt dann erstmal irgendwie, ich glaube, Militär, darunter dann Ressourcenverteilung, also quasi die Konzerne. Und dann, lieber Sascha, kommt hier Regierung, Presse, Medien, und Religion und so weiter, also die uns, die noch weiter unten sind in der Pyramide quasi beherrschen.
Ja, ich wäre auch
die Pyramide. Und deswegen hast du nämlich auch deine eigene Sozialversicherung oder deine eigene Sozialvorsorge und die Anwälte und so weiter. Und wir normalen Lohnsklaven, ja, sind wir ja.
Nee, das ist ja nicht gleichgestellt, oder? Das erkläre ich dir ein anderes
Mal. Erklär mir das ein andermal.
Ich wäre auch lieber höher in der Pyramide, aber ich arbeite mich langsam hoch.
Ich denke auch, wenn du erstmal ein paar Jahre irgendwie deinen Dienst gut getan hast und genug.
Ich muss noch ein bisschen mehr die Bevölkerung
verwirren und verwirren und manipulieren.
Denn aber im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstanden habe, versuchen sie doch das Wetter zu beeinflussen durch die Chemtrails.
Ach so, ich dachte, die sprühen da Psychopharmaka ab.
Nein, weil irgendwann jemand von der NASA mal gesagt hat, dass das Ziel ist, der NASA bis 2000 irgendwas das Wetter zu kontrollieren.
Ich dachte, Google wollte das schon machen.
Und ich stelle mir das immer so vor, dass irgendjemand bei der NASA mal diesen Satz in ein Papier reingeschrieben hat. So, ich schreibe mal rein, wir wollen das Wetter kontrollieren.
Und dann. Und wir wollen unsterblich werden. Und aus Scheiße Gold machen.
Dann ist es immer durchgereicht worden, durch jede Instanz. Und dann sind die Verschwörungstheoretiker drauf aufgesprungen und haben gesagt, hier steht's doch, die wollen das Wetter kontrollieren.
Schwarz auf weiß steht
hier die NASA. Schwarz auf weiß.
Hat sämtliche Fluggesellschaften kontrolliert, dass die jetzt irgendwie für ein Schweinegeld noch zusätzliche Chemikalien tonnenweise mit an Bord nehmen.
Deswegen dürfen wir immer weniger Gepäck mitnehmen.
Aber es gibt, also ich meine, das ist das Problem bei solchen guten Verschwörungstheorien, die überlappen ja so ein bisschen mit der Wirklichkeit. Und es gibt ja wirklich Studien darüber, inwiefern Kondensstreifen von Flugzeugen das Wetter verändern. Oder zumindest das lokale Klima. Ja. Darunter, wo viel geflogen wird. Weil man kennt die Fotos ja, also darauf berufen sich diese Verschwörungstheoretiker ja auch, über so dicht beflogenen Gebieten. Da bilden ja dann die Kondensstreifen bei entsprechender Wetterungslage echt so ein eigenes,
genau,
so eine eigene Wolkenschicht, mehr oder weniger.
Ist das gleiche wie Harpa, ist das das? Nee, Harpa sind diese
Funkdinger. Harpa, war das nicht das mit dem, wir beschießen die Erde mit Mikrowellen irgendwie und erhitzen die Atmosphäre?
Ahnung. Auf jeden Fall so, war es auch Wetterkontrolle.
Ich gucke jetzt nicht nochmal bei Wikipedia nach.
Nee, mach mal besser nicht, das verlinken wir alles im Beitrag. Aber interessant ist, wo du ja eben den Rat der 300 erwähnt hast und die 12 Geschworenen.
Ja, können auch Apostel gewesen sein, ich weiß es nicht mehr.
So genau weiß das keiner. Das ist doch, ich finde das immer so lustig, weil die Vorstellung, dass da irgendwo drei Hanseln sitzen und die komplette Welt regieren, erscheint mir extrem absurd.
Das ist der Gedanke.
Das ist doch eigentlich nicht handelbar.
Der Gedanke ist dahinter, dass eigentlich doch alles ganz einfach ist. Und die Verschwörungstheoretiker denken halt immer, in Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Und uns wird nur alles immer so kompliziert gemacht, so mit Wissenschaft und Gründen und Argumenten und Diskussionen und Debatten, ja.
Diese Schulwissenschaft immer.
Diese Schulwissenschaft, die Schulphysik.
Die Schulphysik.
Die Schulmedizin, Schulbiologie. Die macht das alles nur kompliziert, um uns zu verwirren. Und da muss man halt auch wieder sagen, ja, es wird halt viel absichtlich kompliziert gemacht und verwirrt. In öffentlichen Debatten zum Beispiel wird ganz oft irgendwie verworren, absichtlich argumentiert zum Beispiel, nur einfach um Sachen, die eigentlich relativ klar sind, so dastehen zu lassen, als wären sie gar nicht so klar. Also Klimawandel zum Beispiel, da lehne ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster raus, weil ich kenne natürlich auch nur das, was ich gelesen habe. Ich bin selber kein Klimaforscher, aber die Klimaforscher...
Das musst du auch nicht sein, du brauchst nur ein paar Seiten im Internet lesen, da bist du
Experte. Da bin ich einer, genau, da bin ich Experte. Also ich als Klimaexperte behaupte jetzt, die Klimaforschung hat recht und sie ist real. Nee, die Wissenschaftler waren sich ja relativ früh einig. Und die Gegenargumente, die gebracht worden sind von den entsprechenden Industrielobbys, die waren ja einfach, die stimmten ja zum größten Teil auch gar nicht und die waren zum Teil frei erfunden. Da wurde dann quasi so Nebelkerzen wurden ständig gekündigt, Rauchbomben geworfen, damit halt es irgendwie so aussehen sollte, als wenn sich die Wissenschaft gar nicht einig wäre, mhm, in einem Punkt, wo sich die Wissenschaft aber in Wirklichkeit wirklich einig war. Das kriegt man natürlich auch der gemeine Verschwörungstheoretiker am Rande mit und sagt, ach ja, wenn das da jetzt so läuft, dann läuft es wahrscheinlich immer grundsätzlich so.
Ja, genau. Aber wir haben uns ja, drüber unterhalten, als wir die S-Bahn verpasst haben, weil wir so angeregt im Gespräch waren.
Ja, ja, richtig. Wir haben vergessen auszusteigen.
Ja, das stimmt. Naja, wir sind auch schon alte Herren.
Und wir waren ein bisschen nervös, weil ein Polizist neben uns saß.
Ja, stimmt. Und wir haben uns auch über Verschwörungstheorien unterhalten.
Und ich guckte immer so ein bisschen so, naja.
Aber ihn hat es offensichtlich überhaupt nicht angeficht. Er saß einfach da so rum.
Der ist ein Profi, da kann sich das nicht anmerken.
Mit seinem stummen Blick in die S-Bahn.
Der hat sich seinen Teil
mit gedacht. Seinem leeren Blick und hat gerade vielleicht über Funk neue Anweisungen bekommen. Direkt in seinen Gehirn implantierten Chip.
Hier sind zwei, die haben es rausgekriegt. Wie soll ich mich verhalten? Fallen Sie erstmal nicht auf. Verhalten Sie sich neutral. Beobachten Sie weiter.
Wirken Sie unauffällig.
Genau.
Aber da haben wir uns ja drüber unterhalten, was auch Wirtschaftskriminalität betrifft. Das ist halt...
Jeder kann sich bezahlen.
Die Scheinfirmen gründen weitere Stiftungen, die Spuren verschleiern und es ist einfach total schwer, halt da irgendwie reinzugreifen und zu sagen, sag mal, Person A tut irgendetwas, was die Konsequenz B hat.
Ja.
Weil dieser Weg geht mittlerweile über... Oder sagen wir die Person Z, das geht mittlerweile mehr als über einmal das Alphabet durch. Und dieser Weg nachzuverfolgen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit mittlerweile.
Es sei denn, man arbeitet da wirklich 24 Stunden oder 8 Stunden am Tag, jeden Tag daran, irgendwie das zu tun.
Und das ist nicht nur bei Firmen so, die ja irgendwie mit Absicht solche Konstrukte bauen, dass da kein Steuerfahnder mehr durchblicken kann. Und geschweige denn normale Menschen. Das wird in vielen Bereichen mittlerweile so sein. Oder das ist in vielen Bereichen so, dass du halt wirklich gar nicht mehr durchblickst. Und da sind Verschwörungstheorien natürlich die einfachen Lösungen. Das finde ich immer ganz praktisch dann. Oder
das ist ja einfach.
Finde ich nachvollziehbar, sagen wir mal so.
Und einer der Gründe, warum das so ist, ist aber auch irgendwie, es müssen ja bestimmte, sag ich mal, harte Entscheidungen getroffen werden und werden ja auch gefällt. Und keiner möchte die eigentlich so richtig treffen. Und wenn man das alles so aufteilt und so strukturiert, dass die Verantwortung sich quasi verliert in der reinen Menge der Leute.
Ja, stimmt.
Dann ist das gut. Da kann man so, sag ich mal, in Anführungszeichen böse Sachen tun. Und am Ende ist keiner schuld gewesen. Und genauso möchte man das ja auch. Wenn jetzt irgendwie so ein Großkonzern hingeht und vertreibt mal irgendwo einen eingeborenen Stamm von irgendwo, um da zu holzen, abzuholzen und da Rinder anzubauen, hier für unser schönes Trockenfleisch zum Beispiel. Dann will ja keiner irgendwie... derjenige sein, auf dem mit dem Finger gezeigt wird. Also ein ganzer Konzern verträgt das vielleicht nochmal irgendwie, aber der spezielle Angestellte oder der Chef oder Unterchef, Manager, der das irgendwie nachher angeordnet hat, den findest du nicht.
Ja.
Und nachher merkst du auch, nö, das ist dann irgendwie, da gab es eine grobe Strategievorgabe von oben und die wurde dann von jemand umgesetzt, von jemand anders genehmigt und von irgendjemand anders dann noch weiter umgesetzt, also geplant und ja, also jedenfalls am Ende kriegst du nicht mehr raus, wer es war.
Ja.
Jeder kann auf jemanden zeigen, von dem er die Anweisung hatte.
Und zum anderen, glaube ich, sind wir seit Akte X und vielleicht auch davor irgendwie von den bösen Medien und aber den Fiktionalen drauf gedrillt worden, grundsätzlich der Regierung zu misstrauen und allem, den
das
Konzernen
sowieso.
Das war
nicht sowieso. Nur Akte X, das war auch schon vorher so.
Das war schon vorher
das
so.
Das Establishment, also wir sind ja in einer relativ...
Und hallo Spencer.
Hallo Spencer. Wir sind ja in einer linksgeprägten Zeit aufgewachsen. Und da wurde eigentlich immer gesagt, misstraut den etablierten Autoritäten. Ob das jetzt Kirche ist oder Polizei.
Oder Medien.
Oder Politiker. Oder Medien. Oder Nachrichten. Oder Magazine. Misstraut den, außer dem WDR natürlich.
Ja, das ist so. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ein Grund, warum die gerade so florieren, diese Verschwörungstheorien.
Ja, aber die kommen noch eher von rechts. Also diese ganzen Flugscheiben, Nasen und Chemtrailer, habe ich immer das Gefühl. Waren die nicht auch bei den Montagsdemos, wo sich nachher die Pegida rausgebaut hat, waren da nicht auch diese ganzen Chemtrailer mit dabei?
Ja, aber ich glaube, also das ist ja wieder die andere Argumentation, die werden halt absichtlich totale Spinner mit reingesetzt, auf die man dann zeigen kann, damit die Leute, die ernsthaft eine Verschwörungstheorie belegen können, für unglaubwürdig gehalten werden.
Die diskreditieren quasi durch ihre offensichtlich nicht plausible Verschwörungstheorie alle anderen für Verschwörungstheorie.
Genau, du stellst also einen offensichtlichen Aluhutträger dahin, der wirklich einen Aluhut auf dem Kopf hat und ruft, das Ende ist nah, weil die versprühen Chemie.
Ja. Aber es gibt halt auch sehr viele Sachen, die an die Presse gekommen sind, die wohl echt zusammenscheinen, wie zum Beispiel Experimente mit radioaktiven Substanzen an Strafgefangenen in Amerika und so ein Kram. Und ganz viele andere Sachen. Ich meine, bis hin zu hier unseren KZs, wo halt medizinische Experimente durchgeführt worden sind. Das ist ja alles nicht so abwegig, weil es schon mal passiert ist.
Richtig.
Und das ist auch gut dokumentiert und alles. Und man traut den Leuten einfach alles zu. Den Militärs und den Regierungen und so. Und
ja, ich traue denen grundsätzlich alles zu.
Weil sie haben ja auch schon alles gemacht in der Vergangenheit.
Aber ich bezweifle einfach, dass es eine große steuernde Hand darüber gibt, weil dieses Konstrukt hier, Erde, Nationen, lässt sich nicht von einer Familie steuern.
Nee, das auch nicht.
Und selbst innerhalb von einer Familie gibt es Rivalität.
Aber so 200, 300 Familien klingt ja schon wieder plausibler, oder?
Ja, aber wie kriegst du die 200, 300 Familien
da ein?
Ja,
so wie im Bundestag halt. Hat dann jede Familie hat dann
ja, die sind sich auch alle so schön einig im Bundestag.
Ja, sind sie doch, große Koalition, hallo? Also momentan wird doch hier so durchregiert.
Ja, aber nur weil oben, weiß ich nicht, nur weil oben die Merkel sitzt, ist auch falsch.
Nö, also ich habe das
Gefühl... Weil sie einfach keinen Bock haben, sich anzustrengen.
Wir haben einen relativen Konsens. Die einzigen, die irgendwie mal groß Stunk machen, sind die Euro-Gegner. Die gründen dann gleich eine eigene Partei.
Ja, und wenn ihnen dazu unangenehm wird, dann gründen sie die nächste eigene Partei.
Und dann, was gab es dann sonst noch? Ja, die Piraten vorher. Aber die hat von Anfang an keiner so richtig ernst genommen. Hatte ich so das Gefühl. Und ansonsten sind das alles immer nur Rechte, die da irgendwie sich noch profilieren, großartig.
Ja, habe ich ja gesagt. Also der Übergang ist da sehr fließend in.
Was gibt's denn eigentlich? Gibt's eigentlich schöne linke Verschwörungstheorien noch? Die sind alle echt, ne? So von wegen Kirche ist böse, Amis sind böse. Das stimmt alles, was die sagen.
Das würde ich auch so pauschal nicht behaupten.
Hanf macht intelligent und gut aussehend.
Ich weiß nicht. Also explizit linke Verschwörungstheorien wüsste ich auch nicht.
Woran sollten die auch anknüpfen? An Stalin? Stalin war kein Linker.
Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es da wirklich viel mehr Anknüpfpunkte, wo dann halt irgendwie jemanden, der ohnehin schon so weit ist, an allem zu zweifeln, an dem System zu zweifeln, dass du den eher abholen kannst und sagst, okay, aber wir bieten jetzt hier die einfache Lösung.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass ein Linker hingeht und sagt, also ein richtig Linker, also so ein extrem Linker, und sagt, hier die einfache Lösung ist halt...
Ja, der extrem Linke sagt, die einfache Lösung ist Nazis klatschen. Und extrem Rechte sagt, die einfache Lösung ist linke Klatschen.
Nee, ja, ich rede jetzt nicht von...
Und Asylanten.
Nee, also ich rede jetzt nicht von dieser Szene, die sie auf der Straße trifft, sondern sagen wir von der intellektuellen Art und Weise. In Anführungszeichen intellektuellen Art und Weise.
Also die mal ein Buch gelesen haben.
Und da ist es halt einfacher, wenn man sagt, okay, hier Rassenideologie und da steckt eine Hand dahinter, die alles steuert. Und ich glaube, die Linken neigen dazu... alles zu zerreden, weil da gibt es keine klare Position, auf die man sich einigen könnte.
Ja.
Sondern steck drei Linke in einen Raum und du hast fünf verschiedene Meinungen zu zwei Themen. Es ist schwierig. Also und die Rechten marschieren halt schnell mal in eine Richtung.
Das sagen auch mal viele Aussteiger, die auch beide Seiten kennen, so von wegen, ja, mit den Rechten, da kannst du immer schnell abends mal einfach mal so, und heute Abend gehen wir da und da hin und schlagen den oder das zusammen. So.
Ja.
Und bei den Linken wird immer stundenlang geredet und erstmal eine geraucht, dann ist eh schon alles vorbei und am Ende ist wieder nichts passiert.
Also das würde mich aggressiv machen. Das ist so wie ein nicht enden wollender Elternabend, wo dann über die biologische Anbauweise des Pausenbrotes diskutiert wird.
Kennst du das jetzt schon mittlerweile?
Ich kenn's zum Glück noch nicht, aber ich bereite mich drauf vor. Ich kenne sowas Ähnliches von der Musikschule.
Dann nimmst du einfach so ein Päckchen Beef Jerky mit für jeden und dann...
Das sind so Abende, wo ich am liebsten mit dem Stuhlbein wie Dr. Cox alle in der Selbsthilfegruppe niederprügeln möchte. Und so ähnlich würde es mir wahrscheinlich ergehen, wenn ich auf so ein echtes Linken-Treffen gehen würde. Ich würde wahrscheinlich nach 5 Minuten aufstehen und rufen, ihr seid doch alle verrückt.
Ja, stimmt. Die
und du kannst dann wahrscheinlich auf ein rechten Treffen gehen und zumindest mit denen Bier saufen. Auch wenn es Idioten sind. Aber
sind ja auch nur Menschen letzten Endes. Nee, stimmt, aber wenn ich es überlege, wir waren ja hier einmal auf diesem, wie nannte sich das, so ein Kongress irgendwie, nicht Republika, obwohl der wohl auch so ein bisschen so ähnlich ist, halt diese Vortragsabende, wo sich halt Gleichgesinnte treffen, um sich dann von einem Gleichgesinnten quasi vorne bis in die Seele kuscheln zu lassen.
Ja.
So nach dem Motto, ihr seid nicht allein. Natürlich ist es komplett redezentriert, aber das trifft ja auch wieder, unterstützt bei der Theorie, dass halt das Diskutieren, das Reden miteinander, dass es einfach als angenehm empfunden wird und man redet halt miteinander. Und nicht einer brüllt von oben runter und dann sagen alle jawohl und dann wird nur gesoffen. Und dann wird irgendwie das in vereinfachter und verkürzter Weise nochmal wiedergegeben, was vorher von dem Typen oben auf der Bühne gebrüllt worden ist. Sondern es ist quasi, das Reden ist dann quasi das Leben schon. Also das Reden ist Teil der Lösung. Wir reden mal drüber und dann stellen wir fest, wir sind einer Meinung und dann ist das Problem quasi schon erledigt.
Ja, Entscheidungen treffen.
Manchmal muss es einfach so sein, dass einfach alle sagen, okay, du entscheidest jetzt und dann, was der entscheidet, wird dann einfach gemacht und dann kommt man auch weiter. Ansonsten diskutiert man halt immer nur rum.
Richtig.
Aber wir haben halt festgestellt, dass es halt auch nicht immer die beste Lösung ist, so zu handeln und zu agieren. Es ist immer schwierig, ne? Es ist so kompliziert alles. Oder auch nicht.
Denkt drüber nach.
Denkt mal drüber nach. Eine Viertelstunde schafft ihr schon.
Lasst uns dann eure Ergebnisse zukommen.
Genau.
Was ist eure liebste Verschwörungstheorie?
Seid ihr schon mal in einer Flugscheibe geflogen?
Wenn ja, in welcher? Und war es Richtung Südpol, war es Richtung Irak oder war es Richtung Mond?
Und was ist jetzt in diesen Chemtrails eigentlich wirklich drin? Und könnt ihr mal was davon besorgen und es schicken? Und wie konsumiert man das? Außer durch ein Flugzeug, das ist ziemlich aufwendig.
Ich wollte gerade sagen, du musst jeden Tag ein Flugzeug stellen.
Ist das ein Legal High? Kann man sich jetzt einfach unter ein Flugzeug stellen und wird dann irgendwie glücklicher davon? Oder
wenn es das Wetter kontrolliert.
Wird unser Wetter kontrolliert.
Warum kann man nicht über unserem Blumenbeet ein bisschen Regen machen?
Und warum wurde es genau, wenn es kontrolliert wird, warum wurde es dann so kontrolliert dieses Jahr, wie es kontrolliert worden ist?
Fragen über Fragen.
Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es einfach nicht. Aber bleibt wachsam.
Und immer schön skeptisch.
Skeptisch vor allen Dingen, ganz wichtig. Gerade gegenüber der Schulphysik.
Der bösen Schulphysik.
Der bösen Schulphysik. Und ja, genießt noch diese wunderbare Spätsommerzeit, die wir gerade hier erleben dürfen.
Präsentiert von der NASA.
Präsentiert von der NASA. Ansonsten macht es euch auf der Innenseite von der Hohlwelt bequem. Da ist dann ein bisschen schattiger oder auch nicht. Wir wissen es, ich weiß schon selber nicht mehr, was ich hier rede.
Und grüßt Bielefeld.
Grüßt alle Verwandten, Bekannten, Freunde in Bielefeld. Wir haben keine da. Und ich weiß mittlerweile auch schon nicht mehr, ob ich da wirklich gewesen bin oder ich es nur geträumt habe. In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.